SWR 2 Tandem.
Mit Martin Gramm, ich grüße Sie. Wohin mit den Problemen? Wo gibt es Möglichkeiten, über Sorgen oder Ängste zu sprechen, mal seine Wut oder seinen Frust rauszulassen oder fragenlos zu werden zu Dingen, die einen beschäftigen? Ja, für all das braucht jeder ja mal eine Anlaufstelle, jemand, mit dem man reden kann. Jetzt in der Corona-Krise vielleicht noch mehr als sonst. Aber vielleicht ist es auch gerade jetzt noch schwieriger als sonst. Und leider hat ja auch nicht jeder Mensch einen Partner, eine Partnerin, bei der man sich mal ausholen kann, oder Freundinnen, Freunde, die auch in schwierigen Zeiten wie jetzt gerade zuhören, oder Eltern, die sich Zeit nehmen. Dabei erleben gerade Kinder und Jugendliche während der aktuellen Krise viele belastende Situationen, vielleicht sogar Gewalt, haben aber eben gleichzeitig weniger oder kaum Kontakte zu Gleichaltrigen, weil die Schule, der Sportverein, Freizeiteinrichtungen, alles dicht, Kontakte eingeschränkt. Also was tun, wohin können Kinder und Jugendliche mit ihren Problemen? Das haben sich auch drei junge Leute aus Berlin gefragt und sie haben eine Antwort gefunden bzw. erfunden, den Krisenchat. Eine psychosoziale Beratung per WhatsApp, kostenlos rund um die Uhr erreichbar, ohne Wartezeit und Registrierung. Und einer der drei Gründer von krisenchat.de ist Kai Lanz und er ist heute zu Gast bei uns. Kai, herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag.
Warum ein Chat-Angebot? Es gibt ja Hilfsangebote wie Telefonseelsorge oder die Nummer gegen Kummer. Warum Beratung per WhatsApp?
Ich glaube, dass das Angebot per Chat unglaublich wichtig ist für die junge Zielgruppe. Ich glaube, jede Person, die in Kontakt ist mit, ich sag mal, unter 25-Jährigen, die wird sehen, dort wird gechattet. Das ist quasi das Go-To-Medium und man verabredet sich vielleicht zum Telefonieren, das passiert dann. Aber ich glaube, einerseits ist das Medium der Zielgruppe und andererseits auch sehr niedrigschwellig. Man kann sich die Zeit nehmen, die man braucht, um eine Nachricht zu schreiben. Man ist jetzt nicht an einem Hörer und muss jetzt hier direkt schnell antworten in so einer mega aktiven Konversation. Und man kann sich genau überlegen, wie formuliere ich das jetzt, wie schreibe ich das jetzt, und das auch nochmal anonymer natürlich.
Sie hören SWR 2 Tandem, heute mit Kai Lanz, 19 Jahre alt, aus Berlin. Gemeinsam mit zwei Schulfreunden hat er vor ziemlich genau einem Jahr krisenchat.de gegründet, eine Anlaufstelle in Krisensituationen per WhatsApp. Kai, wer wendet sich da an krisenchat.de?
Ja, also unser Angebot ist explizit an unter 25-Jährige ausgerichtet. Die Altersgruppe, so die Kernmenschen, die sich bei uns melden, sind so zwischen 12 und 19 Jahren alt, würde ich sagen. Und das sind mehr weibliche Personen als männliche Personen. Das sehen wir bei uns ziemlich deutlich. Ich glaube, da gibt es noch irgendwie gesellschaftliche Probleme bei Männern, dass sie nicht so gerne darüber sprechen. Und wir sehen die volle Bandbreite an Themen. Also wir haben sehr viel auch so akute Themen wie Suizidgedanken, teilweise akute Suizidabsichten, Kindeswohlgefährdung durch häusliche Gewalt, aber auch irgendwie leichtere Themen, sage ich jetzt mal, wie Einsamkeit und Liebeskummer.
Lässt sich das altersmäßig ein bisschen aufdröseln? Dass Sie sagen, lässt vielleicht die Jüngeren eher mit so Alltagsproblemen, je älter, dann wird es schwerwiegender, oder ist das eigentlich alles bunt gemischt?
Es ist ziemlich bunt gemischt. Was man schon sieht, ist, dass gerade so Teenager, Mädchen viel auch mit selbstverletzendem Verhalten zu uns kommen. Aber sonst könnte ich das jetzt nicht so stark unterscheiden.
Rein von Zahlen her, wie viel ist das? Wie viele wenden sich an euch pro Woche, pro Monat?
Ja, also im Februar haben wir ungefähr 4.500 Beratungen durchgeführt. Das ist natürlich eine enorme Zahl und das wächst immer weiter und wir kratzen, glaube ich, noch an der Oberfläche.
Also du hast gesagt, die Zielgruppe ist alle unter 25. Warum gerade diese Grenze?
Also einerseits ist uns irgendwie bewusst gewesen, es braucht vor allen Dingen für die junge Generation ein Angebot und ein Chat-Angebot vor allen Dingen, was rund um die Uhr erreichbar ist. Dann haben wir halt irgendwann gesagt, wir müssen hier irgendwie jetzt eine Grenze bieten. Einerseits auch irgendwie, um Orientierung zu geben für unsere ehrenamtlichen KrisenberaterInnen. Also die Beratung wird durchgeführt durch ehrenamtliche PsychologInnen, PsychotherapeutInnen, SozialpädagogInnen, andere ExpertInnen. Und deswegen haben wir da irgendwie gesagt, wir machen da irgendwo jetzt eine Grenze. Das ist aber auch nicht in Stein gemeißelt. Wir wollen da auf jeden Fall in Zukunft gucken, dass wir noch mehr Leuten helfen können. Aber gerade geht es von den Kapazitäten, können wir nicht allen helfen. Wir haben gesagt, diese Zielgruppe ist quasi am bedürftigsten.
Aber der Chat ist ja quasi anonym. Also jetzt rein theoretisch, ich bin deutlich über 25, ich könnte da jetzt auch problemlos schreiben. Oder merkt ihr dann möglicherweise die Beraterinnen, Berater, da möglicherweise am Stil oder an den Fragen, dass es da doch jemand Älteres ist? Und was macht ihr dann?
Das überprüfen wir jetzt nicht. Wir versuchen für jede Person, die uns schreibt, auch da zu sein. aber jetzt vielleicht, du solltest uns jetzt vielleicht nicht schreiben, weil wir natürlich ja gerade für die Vulnerabelsten da sein möchten und wir sind quasi unter starker Belastung. Deswegen die Personen, die das jetzt hören, nicht einfach mal schreiben, um es auszuprobieren.
Okay, nee, also die Kapazitäten sind sozusagen begrenzt und das soll dann tatsächlich auch für die jungen Leute zur Verfügung stehen, nee, keine Frage. Du hattest schon angesprochen, das Problemspektrum so ein bisschen, also alles von Liebeskummer bis Gewalterfahrung, Suizidgedanken. Seit einem Jahr gibt es den Krisenchat.de knapp. Hat sich das Problemspektrum da ein bisschen verändert im Lauf der Corona-Krise?
Also erstmal ist es auf jeden Fall deutlich mehr geworden. Kommt natürlich auch dadurch, dass wir bekannter geworden sind in der Zeit. Seit Anfang Januar sehen wir mehr Fälle von mehr von diesen akuten Kindeswohlgefährdungen und Suizidgedankenfällen. Also Suizidgedanken und Suizidabsichten machen bei uns gerade ungefähr 20% der Chats aus. Und das war quasi im Sommer noch weniger.
Mhm. Tatsächlich, wenn sich jemand an euch wendet mit Suizidgedanken oder mit Gewalterfahrung, wie könnt ihr da konkret helfen?
Also die Hilfe ist immer wirklich total individuell und wir haben da jetzt nicht einen Plan, wo wir sagen, ja, wir arbeiten das jetzt da mit der Person runter und das ist immer das Gleiche. Erstmal versuchen wir natürlich einen Raum aufzumachen, Vertrauen zu schaffen, sodass die Person sich auch traut, sich zu öffnen. Sie erkennen, das ist hier ein Safe Space, sie kann hier über alles sprechen und die Sachen vielleicht auch mal aussprechen, was die Person vielleicht früher noch nie getan hat. Also über 50% der Leute, die zu uns kommen, sagen, dass sie vorher noch nie mit irgendjemandem über ihr Problem gesprochen haben. Das heißt, wir kommen da genau in diese Dunkelziffer rein, über die da immer geredet wird. Die Leute melden sich bei uns und trauen sich da mit uns drüber zu sprechen. Und dann ist es wirklich individuell. Teilweise ermutigen wir die Leute auch, langfristige, tiefergehende Beratungsangebote aufzusuchen, unterstützen dabei. Und ja, gucken halt irgendwie, was können wir jetzt eigentlich für diese einzelne Person tun.
Mhm. Vielleicht können wir einfach, um es mal ein bisschen durchzuspielen, mal überlegen, wie funktioniert es konkret. Also ich nehme an, ich bin jetzt unter 25, ich habe ein Anliegen, ich habe Angst, Sorge wegen Corona, ich habe Suizidgedanken oder Frust, weil ich meine Kumpels nicht sehe. Also dann nehme ich mein Handy, mein Smartphone, gehe auf eure Seite, krisenchat.de. Da gibt es einen Button, eine Schaltfläche. Wenn ich da drauf drücke, komme ich zum Chat. Da schreibe ich: Hallo, ich habe ein Problem. Wer antwortet mir da?
Ja, also in der Regel bekommt man immer von 1 bis 5 Minuten eine Antwort von einem unserer Ehrenamtlichen. Und das ist wirklich rund um die Uhr besetzt. Am Abend kann es mal ein paar Minuten länger dauern, weil da immer bei uns besonders viel los ist. Mhm. Und dann ist man direkt in der Konversation. Wir haben im Prinzip ein 5-schrittiges Verfahren, wonach diese Beratungen bei uns ablaufen. Eine Beratung sehen wir auch als einen abgeschlossenen Prozess. Da wird jetzt kein Prozess angestoßen in der Beratung dann gesagt, ja, melde dich in einer Woche nochmal um die Zeit, da treffen wir uns nochmal, sondern eine Beratung ist ein abgeschlossener Prozess. Und das besteht erstens natürlich aus einem Vertrauen aufbauen, Raum aufbauen, Teil, dann versucht unser Berater, unsere Beraterin, das Problem richtig zu verstehen. Was ist da jetzt eigentlich los? Was sind vielleicht die involvierten Personen? Weil natürlich oft irgendwelche anderen Leute noch mit involviert sind. Und dann geht es auch um die Auftragsklärung. Also richtig herauszufinden, was ist jetzt das Konkrete, wie wir hier weiterhelfen? Was erhofft sich auch die Person aus der Beratung? Was erwartet sie? Dann versucht man diese Lösung gemeinsam zu finden. Und dann geht es auch schon wieder in die Beendigung des Chats. Konkret aussehen kann das dann zum Beispiel, ein Beispiel, was ich da oft irgendwie gerne nehme, ist das Bereich, wenn es um Ängste geht, um Panikattacken. Mhm. Wo eine Person uns gerade schreibt und sagt, ich habe gerade eine Panikattacke, es ist gerade einfach alles zu viel. Und da helfen wir dann zu stabilisieren, helfen mit konkreten Atemübungen und anderen Konzentrationsübungen, die helfen, runterzukommen, sich zu beruhigen. Und dann geht es den Personen oft da innerhalb von ein paar Minuten oft schon deutlich besser.
Also das heißt, so ein Kontakt, der läuft jetzt tatsächlich nicht über einen längeren Zeitraum. Das ist keine Therapie, sondern es ist tatsächlich eine Krisenintervention, ein kurzer Zeitraum.
Genau. Mhm. Also wir sehen uns da auch ergänzend zu anderen Angeboten in der Versorgungslandschaft und wollen im Moment helfen.
Krisenchat.de, jetzt ungefähr ein Jahr alt, ist gegründet im April 2020, wenn ich weiß, im ersten Lockdown. Wie seid ihr damals auf die Idee gekommen, mit deinen Schulfreunden das zu gründen? Gab es da einen bestimmten Anlass oder einen Auslöser?
Ja, also wir haben natürlich gesehen, einerseits Berichte aus dem Ausland. Aus Wuhan haben wir gehört, während der Lockdown-Zeit gab es 3-mal so hohe Fälle von häuslicher Gewalt. Und auch aus Frankreich hörte man erste Berichte, wo es schon einen Lockdown gab. Und auch andere Probleme, das haben wir uns natürlich direkt gedacht, in so einem Lockdown. Die Unterstützungssysteme für Kinder und Jugendliche fallen weg, also Schulen, Sportvereine. Und gleichzeitig werden die Probleme größer, wenn man mehr in Einsamkeit ist. Und dann haben wir gesagt, wir müssen jetzt was machen. Und wir müssen so ein zeitgemäßes Angebot schaffen, um dort zu helfen. Und das muss vor allen Dingen auch rund um die Uhr erreichbar sein, weil Krisen kennen keine Sprechzeiten. Und ich glaube, dieses Chatformat hat auch nochmal eine besondere Bedeutung in der Corona-Zeit, wo man vielleicht mit der ganzen Familie die ganze Zeit zu Hause ist, vielleicht nicht telefonieren kann, sondern im Prinzip auch unter der Bettdecke schreiben kann, ohne dass die Eltern es vielleicht mitbekommen.
Wie ging es dann voran von der ersten Idee zur fertigen Seite bis zur ersten Kontaktaufnahme von jemand in einer Krisensituation?
Ja, also innerhalb von 2 Wochen hatten wir im Prinzip erstmal alles so entwickelt, dass wir starten konnten. Haben dann aber nochmal einen Schritt zurück gemacht, haben gesagt, ja, ein paar Sachen müssen einfach bei so einem Angebot grundsolide stehen. Und haben dann 2 Wochen später wiederum gelauncht, dem 2. Mai. Und seitdem sind wir wirklich rund um die Uhr erreichbar. Und es hat wirklich direkt quasi eingeschlagen. Also wir haben nach 10 Minuten oder 15 Minuten unseren ersten Chat reinbekommen und wir haben noch, wenn man dem Chat trauen darf, noch in der ersten Nacht eine Selbstverletzung verhindert, laut Eigenangaben.
Okay, also das ist natürlich auch ein Start, wo man sagt, also der natürlich, glaube ich, sofort so einen ordentlichen Schub gibt einem selber, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ihr seid 3 Gründer, wenn ich das recht verstehe auf eurer Seite. Also das bist du und deine Kumpels oder Freunde Jan Wilhelm und Julius de Gruyter. Ihr wart zusammen auf der Schule. Ihr habt euch aber dann gleich auch oder bald Hilfe und Unterstützung geholt bei Menschen, die sich im Bereich Krisenberatung oder auch Online-Angeboten auskennen. Verstehe ich das richtig?
Ja, genau. Also unser Gründungsteam ist ein bisschen größer. Das sind wir jetzt auch gerade quasi neu dabei, nochmal in der Kommunikation. Mit dabei ist noch unsere psychologische Leitung, Melanie Eckert, die Masterpsychologin ist und gerade promoviert auch zu dem Thema. Und die verantwortet quasi die ganze Qualitätssicherung, die ganze inhaltliche Beratung. Das ist natürlich wichtig, weil wir haben da natürlich mit so einem Angebot auch eine unglaubliche Verantwortung, der wir natürlich auch gerecht werden wollen und müssen. Deswegen haben wir da quasi Experten und haben noch 2 andere Mitgründer. Und ich glaube, was wir gut vereinen, ist einerseits eine wirklich richtige Expertise, wenn es darum geht, eine gute Beratung abzuliefern, sage ich jetzt mal, und gleichzeitig diesen Zugang und das Verständnis der jungen Menschen.
Dieses Gründungsteam, habt ihr da selber auch tatsächlich praktisch in der Beratung, wart ihr da tätig oder habt ihr euch nur in Anführungsstrichen um Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Management, Finanzierung und so weiter gekümmert?
Also wir kümmern uns oder ich kümmere mich wirklich um das quasi ganze Operative drumherum, um die Beratung, also oder unter anderem ich. Im absoluten Notfall sind wir auch eingesprungen oder springen wir auch ein. Also gerade am Anfang irgendwie mal so eine 4-Uhr-Schicht oder sowas, 4 Uhr bis 6 Uhr ist natürlich nicht so beliebt für so ein Ehrenamt. Da war dann am Anfang nie was los, muss man dazu sagen. Aber es musste irgendwie abgedeckt werden, um unserem Anspruch auch gerecht zu werden. Und jetzt gerade wirklich im absoluten Notfall, wenn bei uns die Leitungen quasi heiß laufen, dann helfen wir auch immer noch mit.
Okay, also Gründungsteam, 5, 6 Leute, das hat sich jetzt deutlich ausgeweitet. Ihr habt inzwischen mehr als deutlich über 250 Ehrenamtliche. Wo kommen die her und wer kann da mitmachen?
Sehr gute Frage. Also die Ehrenamtlichen sind alles ausgebildete PsychologInnen, SozialpädagogInnen, PsychotherapeutInnen und ein paar andere ExpertInnen, die teilweise jahrelange Beratungserfahrung haben. Die kommen her vor allen Dingen aus 3 Wegen oder am Anfang war es auch viel Alumni von Ausbildungsinstituten, die das weitergeleitet haben, Facebook-Gruppen, also sowas wie Psychotherapeuten in Berlin, solche Facebook-Gruppen quasi und inzwischen auch vor allen Dingen Presse und Empfehlungen von Freundinnen und Bekannten, die sagen, ja guck mal, ich engagiere mich hier jetzt seit 2, 3 Monaten, das macht total viel Spaß, ich kann total viel helfen, das ist ein sinnvolles Engagement, willst du nicht auch mitmachen?
Okay, also auch sehr viel Mundpropaganda sozusagen unter den Leuten oder genau. Unter der Gruppe, die dafür in Frage kommt. Wie funktioniert das in diesem Team? Also bildet ihr die nochmal aus oder gibt es da einen Kurs oder sowas? Und wie geht ihr mit den Problemen um, die da möglicherweise auftauchen? Also gibt es da Supervising oder eine Betreuung für die Leute, die in deinem Team sind?
Also was uns unglaublich wichtig ist, ist, dass die KrisenberaterInnen in einem guten mentalen Zustand sind. Weil was nicht passieren darf, ist, dass die selbst in eine Krise kommen, quasi in so einer Beratung, weil dann hat man eine Doppelkrise. Deswegen, also was wir einerseits machen, ist eine Ausbildung oder Fortbildung direkt am Anfang, bevor man in den Chat reingeht. Das besteht einerseits aus einem mehrstündigen Startertraining, was auch nochmal diese Chatberatung als Medium und dann aber auch dieses Format der Krisenintervention von uns näher bringt. Da gibt es nochmal 3 1,5-stündige Workshops, die vorher abgelegt werden müssen. Es gibt noch 1-2 mehr, die man auch später machen kann. Aber 3, einmal zum Thema Suizidalität, einmal zum Thema besonders kontaktbedürftige Personen, also die sich sehr oft melden, und einmal zum Thema Kindeswohlgefährdung, wofür wir dann auch quasi konkrete Leitfäden haben und so weiter und nochmal ein weiteres rund um die Uhr Bereitschaftsteam, was für besonders akute Fälle da ist, was auch aus hauptamtlich oder zum Teil auch aus hauptamtlichen PsychologInnen besteht. Und dann macht man quasi ein paar Schichten, wo man erstmal nur passiv dabei ist, also erstmal nur mitliest mit einem Mentoren oder einer Mentorin, wo man sieht, ja, so läuft eine Beratung hier eigentlich ab. Und dann haben wir noch regelmäßige Supervision alle 2 bis 4 Wochen, die dann natürlich auch nochmal helfen können und wo dann auch nochmal Sachen nachbesprochen werden können. Wenn wir sehen, dass ein Berater oder eine Beraterin einen sehr akuten Fall hatte, wo dann zum Beispiel auch dieser Bereitschaftsdienst gerufen wurde, gehen wir dann natürlich direkt auch nochmal in Konversation, gucken, wie geht's der Person damit, kann die Person gut damit umgehen, und versuchen dann natürlich auch zu unterstützen, wenn es nötig ist. Okay.
Da war jetzt auch schon angeklungen, also es sind sehr viele Ehrenamtliche, aber auch für diese Kurse, ich glaube für Supervision und so, du hattest das Wort Hauptamtliche noch angesprochen. Also ihr braucht auch eine Infrastruktur, ihr braucht Räume, also das alles kostet auch. Wie finanziert sich die Arbeit von Krisenchat.de?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es funktioniert gerade durch 3 Sachen. Erstens, wir als Gründungsteam haben eigenes Geld auch mit reingesteckt. Zweitens, wir haben ein paar Kooperationen, zum Beispiel mit der Barmer arbeiten wir da zusammen. Und noch 1-2 anderen Sachen, worüber wir schon mal ein bisschen Geld bekommen haben auch, was so ein bisschen die bisherige Finanzierung auch ermöglicht hat. Dann funktioniert es, weil wir uns selbst ausbeuten als Gründer. Also 4 von uns operativen Gründern arbeiten jetzt seit einem Dreivierteljahr Vollzeit ehrenamtlich da drin. Ohne das wäre es auch nicht möglich gewesen. Und inzwischen auch Spenden und durch Kooperation mit Unternehmen, dass sie halt sagen, ja, wir, keine Ahnung, finanzieren hier jetzt mal 1 oder 2 Stellen zum Beispiel, weil sie sagen, wir finden wir ein wichtiges Angebot, wir glauben an diese Vision, Kindern und Jugendlichen zu helfen, möglichst noch viel mehr Leuten zu helfen, als wir gerade auch bisher schon helfen können. Und Spenden von Privatpersonen, Personen, die sagen, ja, keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie in meinem Leben viel Geld verdient und ich möchte davon auch was zurückgeben an die Gesellschaft, an die Jugend. Ja.
Krisenchat.de, ein Hilfsangebot per WhatsApp, gegründet vor gut einem Jahr von unserem Gast hier in SWR 2 Tandem, Kai Lanz, unter anderem mit 2 Schulfreunden. Die 3 waren gemeinsam auf dem Canisius-Kolleg, eine Schule in Berlin, die vor 10 Jahren ja eher unfreiwillig berühmt geworden ist. Da kam an die Öffentlichkeit 2010, dass es an der Schule in den 70er und 80er Jahren systematischen Missbrauch gegeben hat. Das kam raus, kurz bevor ihr 3 auf die Schule gekommen seid, aber war das noch Thema, großes in der Schulzeit?
Ja, das war immer ein ziemlich großes Thema. Ich würde sagen, dass das Canisius-Kolleg diese Aufklärung und Aufarbeitung dieses Missbrauchs oder dieses sexuellen Gewaltskandals sehr gut gemacht hat. Wir wurden sehr sensibilisiert während unserer Schulzeit dafür, und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Grund, warum wir jetzt heute das machen, was wir machen.
Wollte ich gerade fragen, also ob das Einfluss, die Auseinandersetzung mit solchen Themen, Problemen da möglicherweise Einfluss gehabt hat. Ihr habt schon während der Schulzeit ja auch noch eine andere App erfunden, auch das möglicherweise beeinflusst durch Auseinandersetzung mit diesem Thema Exclamo, eine Anti-Mobbing-App. Vielleicht kannst du das kurz vorstellen, wie das funktioniert und wie es dazu kam?
Während der Schulzeit, wir haben bei einem Projekt mitgemacht in der Schule, wo es darum ging, auch eine eigene Projektidee zu entwickeln. Und dort haben wir Exclamo entwickelt, letztendlich ein einfacher Weg für Schülerinnen und Schüler, sich zu melden bei Kontaktpersonen der eigenen Schule, wenn sie möchten, auch anonym, um über Probleme wie Mobbing, Diskriminierung und sexuelle Belästigung zu sprechen mit Ansprechpersonen der eigenen Schule. Und daraus ist dann eben auch Krisenchat entstanden, weil natürlich gerade während des Lockdowns alle Schulen zu waren, wir da nicht mehr gut helfen konnten und gesehen haben, wir müssen da direkt helfen, dann Krisenchat gegründet haben und da auch gesehen haben, mit Krisenchat können wir die Personen noch besser erreichen, die Schülerinnen und Schüler, weil wir nicht mehr diesen, ich sage jetzt mal, Mittelmann-Schule haben, wo es sehr lange Prozesse gibt und wo es sehr lange dauert, sondern wir sind direkt an den jungen Menschen und wir können direkt helfen.
Exclamo nochmal, also da war dann ein konkreter Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin an der Schule. Jetzt bei Krisenchat ist es einfach anonymer möglicherweise, dadurch die sozusagen noch niedrigschwelliger.
Ja, genau.
Die Corona-Zeit, das war ja für viele Jugendliche Schülerinnen, Schüler, ich glaube insbesondere nochmal für die, die gerade Abschluss gemacht haben, sowas wie eine Vollbremsung. Also keine große Reise möglich, Studienanfang erstmal verzögert oder verkompliziert oder online, soziales Engagement, also Sachen wie freiwilliges soziales Jahr und sowas, alles auch erstmal problematisch. Für euch drei, ihr hattet 2019 Abi gemacht, vermutlich das Gegenteil, vermutlich ein irre arbeitsreiches Jahr, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl, ich habe Corona auch ein bisschen überarbeitet. Ich hatte nicht das Gefühl irgendwie sehr lange, dass ich irgendwie groß was verpasst habe, weil die ganze Zeit was los war und weil wir die ganze Zeit voll da drin waren. Aber klar, sieht man natürlich diesen Einfluss auf die Generation. Ich habe auch natürlich einige Freundinnen, die dort eine Tour gemacht haben. Aber ich glaube, ein noch größeres Problem ist es für die, die jetzt in der Schule sind. Wir haben auch letztes Jahr im Sommer eine Umfrage gemacht unter über 500 Schülerinnen und Schülern, um zu verstehen, was eigentlich die größten Sorgen da sind. Also jetzt abgesehen von nicht quasi Personen, die uns im Chat geschrieben haben, sondern so in der Zielgruppe. Und die mit Abstand größte Sorge war Zukunftsangst. Mehr als 70% oder ungefähr 70% der Schülerinnen und Schüler hatten mittlere bis große Angst, dass sie in der Schule nicht mehr mitkommen, dass sie abgehängt werden.
Und ist ja einfach auch nicht klar, wie läuft das, wenn das mal im Griff ist, wie läuft das alles wieder an? In welchem Umfang oder läuft das halt alles wie vorher oder halt dann doch anders? Also ich finde ja auch, es sind natürlich viele Fragezeichen. Ja. Wie war das für euch? Ihr habt Abi 2019 gemacht, habe ich schon gesagt, da war Corona noch ein Fremdwort beziehungsweise eine hippe Biermarke. Was hattet ihr oder was hattest du für Pläne nach dem Abi eigentlich?
Also wir haben schon während der irgendwie schulfreien Zeit, während der Abiturprüfungsphase schon angefangen, Vollzeit zu arbeiten an Exclamo. Und damit ging es dann irgendwie nach einer kleinen Reise auch direkt weiter nach dem Abitur und sind quasi seitdem Vollzeit am Arbeiten.
Okay, also da hätte sich sozusagen auch nicht viel verändert. Es wäre eben nicht vielleicht dieser Krisenchat rausgekommen, aber diese eine andere Beratungs-App.
Genau.
Ja. Ein Jahr Corona. Ist ja ein, sehen wir derzeit gerade wieder gut, für Politik und Gesellschaft ja ein schwieriger Balanceakt, da wo zwischen ganz unterschiedlichen Bereichen austariert werden muss. Also auf der einen Seite virologisch, medizinisch, das Gesundheitssystem soll nicht überlastet werden, wirtschaftlich das Problem mit geschlossenen gesellschaftlichen Bereichen, also egal ob Kultur oder Gastronomie oder Tourismus, dann Psychologie, das ist das, worüber ihr euch kümmert und dann auch Bildung. Seit einem Jahr ist Schulbildung ja zumindest erschwert. Wie siehst du oder wie erlebst du diesen Balanceakt in der Corona-Strategie und in der Corona-Politik hierzulande? Werden da die Interessen von jungen Menschen ausreichend berücksichtigt?
Also, ich erzähle ja nichts Neues, wenn ich sage, es ist eine unglaublich herausfordernde Aufgabe, glaube ich, für die Politik, das alles zu balancieren, weil eben so viele Sachen ja beeinträchtigt werden dadurch. Und ich habe aber das Gefühl oder ich sehe das Problem, dass die junge Generation keine richtige Stimme hat. Die hat keine Lobby. Wir können zumindest einige tausend Kinder und Jugendliche in Not zumindest so ein bisschen vielleicht repräsentieren. Aber ansonsten ist die junge Generation nicht organisiert. Sie haben in der Gesellschaft keine Stimme, keine Ahnung, teilweise können sie nicht wählen, weshalb sie dann nochmal uninteressanter sind für die Politik. Und ich glaube, das ist ein Problem. Und ich glaube auch deshalb oft nicht genug auf die Kinder und Jugendlichen geschaut wird und wurde.
Was müsste da aus deiner Sicht anders laufen? Kinder, Jugendliche dürfen nicht wählen, hast du gerade gesagt. Also wäre die Absenkung des Wahlalters eine gute Möglichkeit, das ein bisschen zu ändern?
Ich glaube, es hat damit zu tun, dass in der Politik mehr mit als über Kinder und Jugendliche gesprochen wird. Also ich habe das Gefühl, bei allen Diskussionen, auch wenn da irgendwie, keine Ahnung, die Ministerpräsidenten sich treffen zu Schulschließungen und sowas, da wird vielleicht mit Eltern geredet, da wird mit Lehrkräften geredet, aber ich glaube, es wird ganz, ganz selten mit Schülerinnen und Schülern geredet. Und ich glaube, dass es da Konversationen geben muss und das auch respektiert werden muss. Ob jetzt das Absenken des Wahlalters eine Methode dafür ist, keine Ahnung.
SWR 2 Tandem, heute mit Kai Lanz. Er ist einer der Gründer von krisenchat.de, ein Hilfsangebot für Menschen unter 25 per WhatsApp. Also rund um die Uhr besetzt, man muss sich nicht registrieren, also sehr niedrigschwellig. Kai, Stichwort WhatsApp, da müssen wir mal noch drüber reden. Das hat ja jetzt in Sachen Datenschutz nicht den allerbesten Ruf. Da gab es ja jetzt auch während der Corona-Zeit nochmal großen Unmut über die Pläne von WhatsApp, die Nutzungsbedingungen zu ändern. Wie wird das Thema bei krisenchat.de diskutiert?
Ja, Datenschutz ist für uns natürlich unglaublich wichtig, gerade wenn es auch so um sensible Gesundheitsdaten geht. WhatsApp ist in Deutschland ein legaler Service, es operiert in einem Rechtsraum. Wir sind aber selbst nicht die allergrößten Fans davon. Wir sehen aber, 99% der Kinder und Jugendlichen sind auf der Plattform. Und deswegen, wir müssen Kinder und Jugendliche da erreichen, wo sie sind, weil sonst bleiben die Themen auf der Strecke. Also ich habe ja irgendwie gesagt, wir sehen bei uns sehr viele Suizidgedanken. Da sind Kinder und Jugendliche, die sich umbringen, die sich nicht trauen, sich woanders zu melden, die dann über uns schreiben. Und ich glaube, das ist für uns die höchste Priorität, Kindern und Jugendlichen zu helfen. Datenschutz dürfen wir aber auch natürlich nicht vergessen.
Es gibt ähnliche Angebote wie krisenchat.de auch in anderen Ländern, in den USA beispielsweise Crisis Textline, in Großbritannien heißt das Shout. Da, wenn ich es recht weiß, kann man über ganz verschiedene Textnachrichtendienste oder Messenger Hilfe kriegen, nicht nur über WhatsApp. Wäre das ein Traum oder ist das ein Ziel, da möglicherweise auch hinzukommen?
Also bei uns kann man sich auch nicht nur über WhatsApp Hilfe holen, okay, sondern auch per SMS. Das heißt, wir haben direkt gesagt, wir bieten da auch einen anderen Kanal an. Für uns ist dieses Chat-Medium vor allen Dingen sehr wichtig, weshalb wir das bisher machen. Wir sind gerade auch dabei, um zu gucken, was sind sinnvolle andere Medien oder andere Messenger-Dienste, die wir da einbinden können. Es gibt natürlich nichts, was in der Nutzung an WhatsApp oder SMS rankommt. Aber trotzdem gucken wir da und wir wollen natürlich irgendwie auch uns langfristig auf weitere Plattformen entwickeln. Und wir sind da quasi sehr plattformagnostisch.
Schön ausgedrückt. Für die Weiterentwicklung überhaupt, für die Arbeit mit krisenchat.de, über Finanzierung haben wir schon ein bisschen gesprochen. Wie sieht das aus von staatlicher Seite? Gibt es da Signale für eine mögliche Kooperation, für Unterstützung oder zumindest für Wohlwollen?
Ja, bisher haben wir noch nicht so super Erfahrungen quasi da gemacht. Wir werden bisher nicht staatlich unterstützt. Und wir sind jetzt aber in ersten Gesprächen. Wir werden wahrscheinlich nächste Woche mit dem Familienministerium auch dazu sprechen. Was uns natürlich freuen würde, ist, wenn da mehr rauskommt als nur ein Gespräch. Und oft haben wir da die Erfahrung gemacht, dann wird dann sich mal ausgetauscht, aber danach passiert nichts. Ein Gespräch bringt uns gar nichts. Wir brauchen Support, wir wollen die Kinder und Jugendlichen unterstützen. Und wenn es nicht über den Staat geht, über die Familie, dann müssen wir das privat quasi schaffen und zivilgesellschaftlich. Und deswegen freuen wir uns natürlich immer gerade auch über Spenden von Privatpersonen, aber auch von Unternehmen, die sagen, sie wollen sich da engagieren, sie sind da mit dabei und stehen da dahinter.
Okay, wie das funktioniert, also wenn man euch unterstützen will, auch das findet sich auf der Seite krisenchat.de. Die Bundeskanzlerin, die hatte gerade im Rahmen ihres Bürgerdialogs Kontakt auch mit Menschen, die in der Seelsorge arbeiten, in Telefonseelsorge, Anlaufstellen. Was würdest du ansprechen, wenn du die Gelegenheit hättest, mit Merkel darüber in Dialog zu treten?
Ja, also ich selbst war da nicht im Dialog, aber einer unserer KrisenberaterInnen war auch gestern dabei, genau, um über diese Themen zu sprechen. Das ist, glaube ich, auch so ein oder ist hoffentlich kein Beispiel dafür von nur sprechen und dann am Ende kommt nichts raus. Aber mal sehen, wir werden es sehen. Ich glaube, es ist wichtig, die Kinder und Jugendlichen ernst zu nehmen, zu sehen, was sind hier wirklich die Probleme und auch anzuerkennen, das ist unsere Zukunft, das ist die Zukunft unserer Gesellschaft und davon ist sehr viel abhängig. Und ich würde die Ausgaben in diesem Bereich auch nicht als Ausgaben sehen, sondern als Investment sehen. Ein Investment in die Zukunft des Landes und der Gesellschaft.
Was braucht krisenchat.de, um noch mehr jungen Menschen helfen zu können? Also, du hast es angesprochen, die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die kommen. Gibt es da einen Nachwuchs oder merkt ihr dann auch, dass sich das irgendwann vielleicht erschöpft oder dass es weniger wird? Und wie finanziell, denke ich, kann man immer noch was brauchen?
Ja, genau. Also einerseits natürlich Ehrenamtliche. Wir freuen uns über alle, die sich da engagieren möchten. Bisher vor allen Dingen für PsychologInnen, PsychotherapeutInnen, SozialpädagogInnen, die sich gerne bei uns melden können. Es sind immer mehr Ehrenamtliche, die da reinkommen. Es ist eine richtige Community, die sich da aufbaut, von vielen motivierten Leuten. Das freut uns auch immer sehr, wenn wir dieses Engagement sehen können. Und dann natürlich die Finanzierung, die ist bei uns quasi noch nicht fix. Wir wissen, es wird Krisenchat auf jeden Fall dieses Jahr, sage ich jetzt mal, die nächsten 12 Monate noch geben. Aber trotzdem glaube ich, dass wir gerade auch am Problem, wir sind bereits das größte Online-Hilfsangebot, aber ich glaube, wir kratzen noch an der Oberfläche. Mit mehr Unterstützung könnten wir, glaube ich, 100 bis 500 mal so vielen Leuten helfen, wie wir es bisher können, wofür der Bedarf definitiv da ist. Deswegen, wir freuen uns da immer sehr über Unterstützung.
Die mediale Aufmerksamkeit ist groß für krisenchat.de. Du selbst warst schon in einigen großen auch Fernseh-Talkshows bei Lanz, in der NDR-Talkshow, im Morgenmagazin. Wie erlebst du das? Also ist das hilfreich oder ist das eher, na, ganz nett, aber eher wirkungslos? Also hat sich da für krisenchat.de was Konkretes raus ergeben?
Also wir sehen auf jeden Fall einen Effekt da draus und einen sehr guten Effekt. Da gibt es ganz viele Ehrenamtliche, die sich dann melden, die das gesehen haben, die da dabei sein wollen, die ein Teil davon sein wollen. Aber auch Spender und andere Förderinstitutionen, die auf uns zugekommen sind. Privatpersonen, die teilweise auch wirklich auch gut Geld gespendet haben. Das freut uns natürlich sehr. Und ich glaube, es ist gerade auch ziemlich gut und wichtig für uns, weil wir gerade eine unglaubliche Nachfrage natürlich im Chat sehen. Wir können gerade bei den Kindern und Jugendlichen gar keine Werbung für uns machen, weil wir sonst überrannt werden. Und deswegen ist es eigentlich gerade ein ganz guter Status, weil durch Presse kaum quasi Kinder und Jugendliche zu uns kommen, aber dafür die Unterstützungsseite, womit wir das Angebot verweitern können.
Ja. Du hast jetzt schon angedeutet, also krisenchat.de wird es die nächsten 12 Monate vermutlich noch geben. Gibt es Pläne darüber hinaus, wenn toi 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 Corona auch mal vielleicht nicht vorbei, aber im Griff ist?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das Schlimmste, was wir irgendwie annehmen könnten, ist zu sagen, nach Corona sind diese Probleme vorbei. Erstens waren sie auch schon vor Corona da, also 18% von 2019 von der Bundespsychotherapeutinnenkammer gesagt, dass 18% der Kinder und Jugendlichen psychische Belastungen haben. Das sind 3,5 Millionen. Ich glaube aber, dass es kaum ein Kind gibt, kaum ein Jugendliche, das irgendwie während es aufwächst, mal keine Hilfe braucht von so einem Angebot. Deswegen sehen wir das auf jeden Fall langfristig als Teil der Versorgung. Durch Corona gibt es natürlich einen verstärkenden Effekt, aber das ist danach überhaupt nicht vorbei.
Wie geht es weiter bei dir persönlich, wenn Corona mal, wenn das sich ändert? Sozialunternehmertum nenne ich es jetzt mal, wie jetzt bei krisenchat.de, ist das, was du dir weiter vorstellst, oder vielleicht doch nochmal was ganz anderes? Schreiner werden oder Weltreise oder...
Nee, das ist schon der Bereich, zu dem ich irgendwie gefunden habe und wo ich mich auch sehr wohl fühle, wo ich sehe, das, was ich mache, das hat ja auch einen Neudeutsch-Impact. Und das ist super, man entwickelt sich persönlich weiter und kann gleichzeitig noch helfen. Das wird es auch erstmal die nächsten Jahre bleiben.
Da wünsche ich alles Gute dafür. Kai Lanz, er ist einer der Gründer von krisenchat.de, war heute zu Gast in SWR 2 Tandem. Kai, herzlichen Dank.
Danke.
krisenchat.de. Eine Beratungs- oder Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche per WhatsApp, falls Sie jetzt zugehört haben und denken, oh, da würde ich gerne mithelfen. Ich habe eine psychologische Ausbildung oder eine sozialpädagogische, oder ich möchte der ganzen Geschichte ein bisschen Geld zukommen lassen. Informationen dazu gibt's auf krisenchat.de. Die Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel. Für die Technik war Marc Löffler verantwortlich. Ich bin Martin Gramlich. Ich wünsche einen schönen Radioabend mit SWR 2.